Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf dieser Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF 3/4 des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gotback. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von Gotback und werde Teil der Community. Mit dem Code KRAUTIMOHR10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.
Werbung Ende. Und jetzt noch etwas in eigener Sache. Am 11.09.2023 findet um 19 Uhr wieder ein 0-Euro-Online-Workshop zum Thema Faszination Wildrose und insbesondere die Hagebutten statt. Wenn du also mehr wissen willst über dieses Superfood, über eine der wirklich wichtigsten und nahrhaftesten Wildpflanzen, die wir vor unserer Haustüre wachsen haben, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Den Link zur Anmeldung findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei!
Heute machen wir wieder eine kleine Exkursion in die Kraut History mit einem rasanten Ritt durch die Geschichte des Naturschutzes. Ich bin Mo und gemeinsam mit Melanie gestalten wir nunmehr im dritten Jahr Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast. Wir alle, die diesen Podcast hören, sind der Natur sehr verbunden. Wir möchten sie schützen und erhalten und damit nicht zuletzt unsere geliebten Wildkräuter die aktuellen Herausforderungen in Sachen Klima gut überstehen können. Das allein ist jedoch eine kulturelle Setzung, eine Idee, die wachsen durfte. Andersdenkende machen sich wiederum genau darüber lustig, dass es nämlich Zeitgenossen gibt, die mit Hingabe morgens um 5 Kröten über die Straße tragen oder in Februarfrösten alte Obstbaumsorten beschneiden oder mokieren sich darüber, dass eine Autobahn wie die A45 bei Lüdenscheid aufgrund seltener Tier- und Pflanzenarten eben nicht sofort weitergebaut wird. Wir merken, es geht hier mehr als nur um die Kräutlein am Wegesrand. Dem Spannungsfeld von Naturliebe und Naturnutzung kommen wir jetzt auf die Spur. Und zu Gast ist heute Nils Franke, ein ausgewiesener Kenner der Geschichte des Naturschutzes und kennt buchstäblich jedes Blättchen, das uns auf die Fährte des Naturschutzes führt. Bevor Sie sich vielleicht selber kurz vorstellen, was ist Ihre Lieblingspflanze?
Meine Lieblingspflanze, das ist tatsächlich das indische Springkraut. Oh. Das ist zwar etwas wahrscheinlich eigenwillig aus der Sicht der Neobiota, aber ich bin in Bayern aufgewachsen, an Flüssen, und dort gibt es natürlich viel indisches Springkraut. Und bevor ich überhaupt wusste, was das indische Springkraut ist, habe ich das schon geliebt als Kind. Und dementsprechend, wenn ich nach Bayern zurückkomme, ich lebe aktuell in Sachsen, aber wenn ich nach Bayern zurückkomme und ich sehe das indische Springkraut, dann ist das meine Heimat. Das hat auch was mit Heimatgefühl zu tun.
Ja, über Heimat, über Natur, da werden wir jetzt reden. Können Sie uns ein bisschen was zu sich erzählen, wer Sie sind und ja, warum Sie die Liebe zur Natur entdeckt haben?
Ja, also mein Name ist Nils Franke. Ich bin Historiker. Ich habe studiert in Österreich, in Salzburg, was sehr schön war. Ich habe auch in Lyon, was doch eine ganz andere Atmosphäre hatte, studiert und bin danach nach Leipzig gegangen und habe dann das Archiv zur Geschichte des Naturschutzes in Königswinter bei Bonn aufgebaut. Ein Archiv, das sich mit der Geschichte des Naturschutzes beschäftigt. So bin ich zur Natur gekommen. Aber die Naturliebe hat sich natürlich einfach durch das Aufwachsen in der Nähe der Alpen entwickelt. Wenn ich als Schüler aus dem Haus getreten bin, habe ich wirklich den Blick auf die Alpen gehabt und konnte dann sehr schön eben an Flüssen, am indischen Springkraut in die Schule gehen. Das ist also schon tief, sehr früh, sehr tief entstanden. Und natürlich bin ich auch in den 80er Jahren durch die Umweltbewegung sozialisiert worden. Da ergibt sich der Bezug und bei mir hat sich das glücklicherweise ergeben, dass ich eben Naturbezug und Geschichte miteinander verbinden konnte.
Genau, und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute ein bisschen auf die Reise mitnehmen in die Geschichte des Naturschutzes. Sie halten Vorlesungen, Sie recherchieren, Sie wühlen sich durch die Archive, Sie publizieren und wir freuen uns, dass Sie heute einen kleinen Einblick geben können, denn ganz banal gefragt, was heißt der Naturschutz zunächst?
Ja, Naturschutz wird leider oftmals als eine Wissenschaft dargestellt, was sie tatsächlich nicht ist. Also die Wissenschaft, die hinter dem Naturschutz steht, ist eigentlich die Ökologie. Und in der Ökologie werden wissenschaftlich Zusammenhänge in der Natur untersucht, meistens auch zwischen abiotischen und biotischen Systemen. Also da ist der Wissenschaftler dann eigentlich gefragt und auch die Wissenschaftlerin. Naturschutz selbst ist eigentlich nur eine Ethik. Das heißt also, man entscheidet sich dafür, Natur zu schützen, was ja sehr sinnvoll ist und was man unbedingt tun sollte. Aber es ist erstmal nur eine Ethik, das heißt also eine Entscheidung, so zu handeln. So ist der Naturschutz auch übrigens entstanden. Er ist eigentlich erstmal aus dem Gedanken entstanden, Natur zu schützen. Und mit der Ökologie, sieht man in die Geschichte des Naturschutzes zurück, hatte die Naturschutzbewegung eigentlich relativ wenig zu tun, bis in die 1970er Jahre hinein. Also Naturschutzgeschichte beginnt um 1880 und dann bis 1970 hat man mit der Ökologie relativ wenig zu tun. Die Ökologie entwickelt sich ein bisschen daneben, also neben dem Strang der Naturschutzgeschichte. Und dann erst schließen sie sich zusammen. Das heißt, um es kurz zu sagen, Naturschutz ist eigentlich die Entscheidung, sich für Natur und insbesondere auch für Umwelt einzusetzen, eine menschlich-ethische Entscheidung.
Genau, die hat natürlich ein gewisses Mindset, kann ich mir vorstellen. Also ich denke, wir reisen jetzt ins 19. Jahrhundert, vielleicht mit Vorläufern ins Jahrhundert davor. Also wie kam man denn überhaupt auf die Idee? Also Sie sagen, das ist die Voraussetzung, aber die muss ja irgendwo herkommen. Und ich glaube, ein Schlüsselbegriff könnte auch der Drachenfels, sein, wo Sie sozusagen ja Ihr Archiv auch aufgebaut haben.
Auf jeden Fall. Das spielt eine Rolle. Der Drachenfels ist so ein klassisches Beispiel, wobei er ein sehr frühes Beispiel ist. Dort ist 1836 ein Naturschutzgebiet geschaffen worden. Aber der Drachenfels kam in die Diskussion, weil man dort an diesem sehr beeindruckenden Felsen, an diesem sehr beeindruckenden Gebirge, also in dem Siebengebirge, dass man dort einen Bergbau betreiben wollte. Und in der Zeit der Romantik, also da sind wir ungefähr 1830 noch, da entwickelte sich dann Widerstand, indem man sagte, na, es geht uns auch hier nicht um die Ökologie, sondern wir wollen eigentlich dieses beeindruckende Gebirge behalten. Wir wollen also diese Sicht auf dieses beeindruckende Gebirge erhalten. Und dementsprechend hat man beschlossen, dann eigentlich ein Naturschutzgebiet auszuweisen aus ästhetischen Gründen, weil man diesen Blick erhalten wollte. Das sind sehr frühe Bestrebungen des Naturschutzes. Der Naturschutz kommt dann eigentlich erst wirklich in Fahrt, als die Industrialisierung beginnt, also um 1850 bis ungefähr 1880, und in der dann die moderne Welt, so wie Sie und Ihre Hörer und Hörerinnen sie eigentlich kennen, entstanden ist. Also Sie müssen sich vorstellen, bis dorthin war das Deutsche Reich damals, oder heute sagen wir Deutschland, in erster Linie von Agrarwirtschaft gekennzeichnet, von Forstwirtschaft. Natürlich gab es auch die Städte, es gab auch Metallgewinnung, aber eigentlich die Basis war wirklich eine Agrarwirtschaft. Und dann erst ändert sich das innerhalb der nächsten 30 Jahre mit einer Wucht, die Menschheitsgeschichte vorher eigentlich nicht kannte. Dort wurden in dieser Zeit wurden dann die Städte immer größer, die Infrastruktur im Verkehr wurde ausgebaut, die Wälder wurden immer mehr zu Monokulturen umgebaut, die Felder wurden flurbereinigt, das heißt zusammengelegt und so weiter und so fort. Also da entsteht eigentlich die Welt, so wie wir sie heute kennen. Und da gab es auch eine große Fortschrittsbegeisterung. Nur, es gab eben auch ein paar Menschen, die nachgedacht haben und die Position vertreten haben, ja, wenn wir Natur nur noch als Ressource betrachten, als Ressource für den Fortschritt, dann wird das wahrscheinlich nicht ein sehr, wie sage ich denn, ein sehr produktiver oder vor allen Dingen auch kein nachhaltiger Ansatz sein. Das sind aber wirklich nur wenige Leute, die dann um 1880 beginnen, sich für den Schutz der Natur einzusetzen. Und dann doch sehr in sehr kurzer Zeit, sehr schnell, sehr viele Menschen für diesen Gedanken begeistern können. Allerdings, letzter Satz vielleicht zu dieser Phase, ist auch dort wiederum die Argumentation vor allen Dingen eine ästhetische. Es geht gar nicht mal um den Begriff des Artenschutzes, der wird später eigentlich erst wirklich relevant, sondern es geht eigentlich um die Erhaltung der schönen Landschaft und der Natur, der Vögel, aber so ein klassischer ökologischer Ansatz ist da eigentlich noch gar nicht vorhanden.
Ja, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ich spreche aus dem Ruhrgebiet zu Ihnen und ich kann mir vorstellen, das Ruhrgebiet 1880 war alles andere als schön. Genau, aber wer waren denn genau diese Menschen, wenn man das jetzt so ein bisschen sozial auffächern würde? War das eher eine städtische Bewegung, die da mit Romantik auf das Land guckte, oder war das, ja?
Ja, wir kennen inzwischen die Protagonisten und Protagonistinnen eigentlich relativ gut. Eigentlich gibt es vier, fünf Personen, die wirklich da Pflöcke eingeschlagen haben, die auch die Bewegung ins Rollen gebracht haben. Und da haben Sie durchaus recht. Also einer der wichtigen Protagonisten ist Ernst Rudolf gewesen, der eigentlich aus Berlin stammte und der ein romantischer Musiker war. Und der von sich behauptete, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig an, aber es ist wirklich so gewesen, von sich behauptete, er würde nicht romantische Musik komponieren können, wenn er keinen Zugang zu einer tatsächlich romantischen Natur, das heißt also durchaus zu einer vielfältigen Natur, zu einer schönen Natur haben würde. Er hat das so nie gesagt, aber wenn ich das mal so übertragen würde, dann hätte Rudolf behauptet, in einer Monokultur, in einer Waldmonokultur aus Fichten kann ich keine romantische Musik komponieren. Das war wirklich die Triebfeder für ihn. Und Rudolf gründet dann 1904 die sogenannte Heimatschutzbewegung, also eine Bewegung, die sich dem Heimatbegriff auf die Fahnen geschrieben hat und die sehr, sehr erfolgreich sehr viele Menschen angezogen hat. Politisch gesehen ist er allerdings rechts außen. Es gibt auch teilweise antisemitische Äußerungen von ihm. Er ist ein Konservativer, ein Rechtskonservativer und dementsprechend aus politischer Sicht durchaus skeptisch zu betrachten. Eine zweite Person, die heute eine große Rolle spielt, ist Lina Hähnle, auch in der Rezeption, weil Lina Hähnle ist eine Industriellengattin aus Baden-Württemberg. Und sie ist aufgrund des Vermögens ihres Mannes in der Lage, sich für den Vogelschutz einzusetzen. Sie liebt Vögel von seit Kindheit an, denkt, da muss man was tun und gründet dann 1899 den heutigen NABU, damals Bund für Vogelschutz. Und dementsprechend haben wir auch eine Frau in diesem bei diesen Gründer und Gründerinnen des Naturschutzes. Lina Hähnle ist aber ebenfalls rechtskonservativ, beziehungsweise in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie stirbt meines Wissens erst 1941. Ist sie die sogenannte Reichsvogelmutter? Also das heißt also, die Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen bringen sie dazu, ihren damals sehr mächtigen Verband auf die Seite des Nationalsozialismus zu bringen. Keine gute Formulierung. Also auf jeden Fall wird sie Unterstützerin des Systems. Dann werden alle anderen Vogelschutzvereine im Nationalsozialismus mit dem heutigen NABU untergeordnet. Einer der Gründe, nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, warum der NABU heute auch noch so stark ist. Zweite wichtige Person.
Ja, das heißt, genau, wir vermischen jetzt schon sozusagen die Figuren mit der politischen Setzung, was ja ganz spannend ist, denn wir kommen jetzt sozusagen aus einem trillernden Tal mit Vöglein und Hügeln in die Niederungen der üblen, dunklen Geschichte Deutschlands. Und das finde ich ganz spannend, wie sich das jetzt so verändert.
Ja, also im Grunde genommen ist es eine Kontinuität aus der frühen Naturschutzbewegung. Wir haben es dort mit Protagonisten, Protagonistinnen zu tun, die in erster Linie rechtskonservativ sind, teilweise auch Antisemiten sind. Wenn ich an Hermann Löns, dessen Buch Werwolf ich heute Morgen schon in der Hand noch hatte, denke, dann ist das sogar jemand, der sozialdarwinistisch ist, antisemitistisch, sexistisch, also wirklich keine sehr angenehme Persönlichkeit. Diese Kontinuität setzt sich dann eigentlich bis 1945 fort und auch darüber hinaus, weil die Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen diese rechtskonservative Naturschutzbewegung, mit einer Ausnahme muss man sagen, die Naturfreunde ein linker Verband, der sich auch für Natur einsetzt, gerade im Ruhrgebiet kennt man das, um den Arbeiter, Arbeiterinnen auch Erholungsmöglichkeiten in der Natur zu verschaffen, aber das ist eigentlich eher eine Ausnahme. Diese rechtskonservative Tradition setzt sich fort und setzt sich auch nach 1945 fort, weil die Protagonistinnen aus der Zeit des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland, DDR ist das eigenes, aber in der Bundesrepublik Deutschland, eine starke Kontinuität haben. Der Naturschutz und der Umweltschutz wird dann links, tendenziell links, als in den 1970er Jahren die jungen Leute, die eigentlich geprägt sind durch die 1968er Revolution, also die eigentlich ein ganz anderes Klientel darstellen, die den Begriff Umweltschutz bei weitem höher setzen als Naturschutz. Darum haben wir auch zwei Begriffe, Naturschutz und Umweltschutz. Der Umweltschutz selbst kommt aus den USA, aus der Hippie-Bewegung, aus der Anti-Vietnam-Bewegung, dann eben auch der Gedanke, Natur zu schützen, kommt also in den USA, erreicht die 68er-Bewegung, begeistert die jungen Leute und die strömen dann plötzlich in diese ehemals rechtskonservativen Strukturen ein, werden dort auch gern aufgenommen. Dort sitzen, sage ich jetzt mal, sonst bin ich ja nicht so, aber da sitzen dann wirklich noch vor allen Dingen alte Männer, die sich freuen, dass plötzlich die Jugend Interesse an ihnen hat. Und es gibt da von einem der wichtigen Protagonisten in Hessen zum Beispiel einen Ausdruck, in dem er sagt, na ja, jetzt kommen die ganzen jungen Leute, das ist Willy Bauer gewesen, ganz wichtiger Naturschützer in Hessen, jetzt kommen die ganzen jungen Leute, die nehmen wir alle auf, aber dieses ganze sozial-demokratische und sozial-ökologische, pädagogische Geschwätz, das nehmen wir nicht mit. So, und da irren sich diese Herren. Sie werden nämlich überrannt von den jungen Leuten und diese sorgen dann, dass zum Beispiel der BUND oder aber auch der heutige NABU demokratisch legitimierte, partizipative, moderne Umweltverbände werden. Der BUND ist schneller als der NABU, der NABU erst in den 1980er Jahren, der BUND schon etwas früher. Aber das ist der Grund, warum man heute dann eigentlich eher von ja, alternativen, eher tendenziell linken Verbänden spricht, wenn man von den großen Naturschutzverbänden spricht.
Spannend. Also man kann eben, das finde ich so spannend, Natur hier nicht losgelöst vom Weltgeschehen oder vielmehr von der Politik auch lesen. Das ist einfach damit bei, oder? Das hätte man am Anfang vielleicht gar nicht so gedacht, weil man denkt, ach ja, hier schützen Menschen Kröten oder so.
Ja, also das ist das eine. Also ich habe ja auch viele Naturschützer, Naturschützerinnen als Kollegen und ich habe auch höchste Achtung davor, wenn sie sich wirklich in ein gewisses Artenspektrum teilweise über Jahrzehnte einarbeiten, unter Umständen auch nur für ein Naturschutzgebiet, sich über Jahrzehnte mit diesem Naturschutzgebiet beschäftigen, für mich absolut bewundernswert. Die sind dann natürlich schon sehr fokussiert und Politik spielt erstmal keine große Rolle für sie. Aber in dem Augenblick, in dem sie natürlich Teil eines Verbandes sind, wie zum Beispiel im NABU oder im BUND, dann hat das einfach durch die Umweltbewegung auch der 1970er, 80er Jahre natürlich auch schon eine politische Dimension. Sie müssen da nicht mitmachen, aber ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftlich gerechtfertigtes, hohes Anliegen, Natur und Umwelt zu schützen. Und ohne das Einmischen in die politische Praxis wäre das gar nicht möglich gewesen. Nicht umsonst entsteht die Partei Die Grünen 1980 eben auch als eine politische Partei, die Umweltschutz in erster Linie, muss man ganz offen sagen, Umweltschutz in erster Linie betreibt. Der Naturschutz spielt auch eine große Rolle, aber beides passt natürlich zusammen und eigentlich auch zu dem, finde ich, wunderbaren Spruch der Agenda 21, dass man global denkt, aber lokal handelt. Ich brauche starke Leute vor Ort, die lokal sich auch auskennen, aber ich darf natürlich auch, siehe Klimawandel, die globalen Probleme nicht außer Acht lassen.
Genau, da sind wir nämlich beim nächsten großen Feld, dem der Gesetze. Also ich habe versucht, ansatzweise eben die Geschichte nachzuvollziehen, stolperte aber eben über dermaßen viele Gesetzgebungen, dass ich irgendwie den Faden verloren habe oder glaubt es zumindest. Und es ist natürlich enorm kompliziert. Vielleicht fangen wir mit der einfachen Frage an, wenn ich jetzt als Kräuterfrau im Naturschutzgebiet unterwegs bin, darf ich nichts sammeln, ne? So.
Ja,
Gut, das ist ja schon mal
das ist so.
einfach. Genau, aber es ist natürlich heute ein ganz großes Thema. Also aktuelles Beispiel, die EU ringt gerade um das Naturschutzgesetz. Dazu müssten landwirtschaftliche Flächen schrumpfen, die Abgeordneten hadern darum, Naturschutzgebiete wieder zu vergrößern. Der Zustand der Ökosysteme ist derzeit miserabel, aber der Aufschrei der Nahrungsmittelkonzerne riesig. Also wir befinden uns aktuell ja in einem unfassbar kleinteilig organisierten Umfeld. Wenn ich hier an ein anderes Beispiel, an die A45-Baustelle denke, die Rahmetalbrücke wurde gesprengt. Der Weiterbau wird natürlich auch durch Umwelt- und Naturschutzaspekte verzögert. Die Anwohner laufen Sturm. Also, wie funktioniert das heute in dieser unfassbar komplexen Gesellschaft?
Ja, das ist ja erstmal eine komplexe Frage. Ich versuche sie mal auf zwei Ebenen zu beantworten, die mir beide ganz wichtig sind. Die eine ist diese Klage, die Sie auch anstimmen, es ist alles kompliziert, es ist alles aufwendig, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Gar keine Frage. Sich in die Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz einzubringen, ist immer eine aufwendige Geschichte. Aber ich muss auch sagen, die Naturschützer und Naturschützerinnen, insbesondere als Bewegung, sind eine extrem erfolgreiche Bewegung, wenn ich das als Historiker so betrachte. Also ich wüsste keine zivilgesellschaftliche Bewegung, die innerhalb diesen kurzen Zeitraums, also ab 1880, bis heute so viel in der Weltgeschichte bewirkt hat, wie die Naturschützer und Naturschützerinnen. Sie müssen sich vorstellen, ich habe am Anfang gesagt, um 1880 haben wir 5, 6 Personen. Heute haben wir einen Diskurs weltweit über den Klimawandel. Und darum ist immer mein Votum und auch meine Unterstützung für Naturschützer und Naturschützerinnen. Alles ist extrem anstrengend, alles ist extrem aufwendig. Aber Naturschutzgeschichte, wenn man sich genau anschaut, ist im Grunde genommen wirklich ein großer Erfolg, weil wenn wir noch in dem geistigen Zustand von 1880 wären, dann würde niemand über Klimaschutz diskutieren. Das wäre also überhaupt gar nicht Thema. Es würde niemand über die Verringerung der Arten diskutieren. Es würde auch wahrscheinlich dieses Interview gar nicht stattfinden. Und von daher kann ich nur sagen, sehr, sehr positiv. Wie funktioniert das? Natürlich, man muss sich gesellschaftlich einbringen. Zivilgesellschaften sind gekennzeichnet vom Kampf der Interessensgruppen. Also natürlich hat ein großer Autohersteller ein hohes Interesse an Fahrbahnen, an Infrastruktur. Natürlich gibt es Industrielle, die vor allen Dingen die Produktion und das Wachstum im Kopf haben und so weiter und so fort. Das ist auch alles gerechtfertigt und auch alles legitim. Nur es gibt eben auch Naturschützer und Naturschützerinnen, die zu Recht darauf hinweisen, dass wir ja nicht nur über Wachstum unserem Planeten immer weiter ausbeuten können, sondern die eben ihre Anliegen auch artikulieren. Das ist der erste Schritt, nämlich das Artikulieren. Und dann natürlich auch Richtung Staat schauen, öffentlich Druck machen. Man kann das jetzt, man kann da an Fridays for Future denken, man kann auch auf die Last Generation sehen, wie auch immer man dazu steht, aber auf jeden Fall öffentlich Druck machen und dann damit in den zivilgesellschaftlichen Prozess die entsprechenden Forderungen einbringen, die daraufhin, dadurch, dass wir in einer Demokratie leben und Parteien ja auch abhängig sind von der öffentlichen Meinung, die dann eben in Gesetze gegossen werden. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel nochmal, das ich wirklich beeindruckend finde, nochmal kurz darstellen. Das ist die sogenannte Verbandsklage. Damit können wahrscheinlich die meisten Hörer und Hörerinnen nichts anfangen. Sie müssen sich das so vorstellen, in Deutschland darf man nur klagen, also jemanden vor Gericht bringen, wenn man selbst betroffen ist. Das heißt, wenn jemand in ihren Garten einsteigt und dann einen Baum fällt, dann ist das ihr Baum gewesen und dementsprechend dürfen Sie dann auch diesen Menschen verklagen. Wenn es aber um öffentliche Güter geht, zum Beispiel die Reinheit von Wasser, die Schönheit eines Ausblickes, der Schutz einer Population von Vögeln oder aber auch gewisse Pflanzen, wenn man diese schützen will, gibt es eigentlich keinen Kläger, weil wenn die Pflanze in einem Naturschutzgebiet steht zum Beispiel oder einfach in der freien Natur, sie gehört niemandem. Die Naturschützer haben es geschafft, in den 1970er Jahren die sogenannte Verbandsklage durchzubringen. Und das ist eigentlich das Recht der Naturschutzverbände, obwohl sie persönlich natürlich nicht betroffen sind, trotzdem in solchen Fällen klagen zu dürfen. Und das ist etwas wirklich sehr, sehr Ungewöhnliches. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich kenne die Quellen auch, als die Naturschutzverbände das in dem entsprechenden Prozess waren und das eingefordert haben, haben die meisten Juristen in Deutschland gedacht, das ist der Untergang des Abendlandes, weil plötzlich eine völlige Rechtstradition, nur derjenige, der wirklich betroffen ist, darf klagen. Diese Rechtstradition würde gebrochen werden. Es kam nicht zum Untergang des Abendlandes. Im Gegenteil, die Verbandsklage hat sehr, sehr gute Wirksamkeit gehabt. Und Ihr Beispiel gerade, das Sie hatten, nämlich, dass eine Straße gebaut wird durch freies Feld und Flur. Die Naturschützer und Naturschützerinnen sind immer beteiligt. Ein großer Erfolg der Verbandsklage. Von daher, letztes Votum. Naturschutz ist immer anstrengend, aber es ist extrem erfolgreich.
Sehr schön, fast schon ein großartiges Schlusswort. Wir reiten in einer unfassbaren Geschwindigkeit durch die letzten 150 Jahre. Was möchten Sie uns aber noch mit auf den Weg geben? Also gerade wir, Sie sprechen ja zu einer Community von Kraut- und wildnisbegeisterten Menschen, die die Natur per se sehr lieb haben. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, was können wir noch tun?
Ja, wir können auf jeden Fall, das eine ist, oder sagen wir so, ist es für mich sehr wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren. Also Sie haben das vorher auch angesprochen. Es ist einfach natürlich anstrengend, sich auch für insbesondere Pflanzen und insbesondere auch für den Boden einzusetzen. Also ich kann Ihnen aus meiner historischen Erfahrung sagen, dass die meisten Kampagnen zum Schutz des Bodens und natürlich sind Pflanzen bei weitem nicht so faszinierend vom Ansehen her für die meisten Menschen wie Tiere. Dementsprechend ist es so, dass ich da hohen Wert darauf lege, dass genau diese Lebewesen, die nicht so im Fokus sind, dass man die erstens mehr schützen muss, das eine, aber gleichzeitig auch mehr in das öffentliche Bewusstsein bringen sollte. Und darum finde ich auch immer, dass Sie Ihren Podcast so breit inzwischen aufgestellt haben, ganz wunderbar, weil wir werden es nur über eine stärkere Bewusstseinsbildung schaffen, diesen Planeten zu retten. Und das sollte unser gemeinsames Ziel sein.
Das ist schön, dass Sie das nochmal sagen. Genau, wenn man jetzt ein paar Details nochmal nachlesen möchte bei diesem doch sehr flotten Geschehen hier gerade, wo können wir das tun? Also wo kann man Sie finden?
Ja, also da kann ich natürlich durchaus empfehlen, aus meiner Feder stammen, und da kommt auch ein guter Teil meines Wissens her, das ja trotzdem immer noch sehr gering ist, stammt im Grunde genommen aus den Ländergeschichten, die wir zum Naturschutz geschrieben haben. Das heißt, die einzelnen Bundesländer haben Aufträge vergeben, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. Und ich habe das zum Beispiel für Hessen gemacht. Das sind sehr, sehr schnell im Netz, also im Internet, wenn Sie nur eingeben, Nils Franke und Naturschutzgeschichte von Hessen. Ich habe das in Buchform in Rheinland-Pfalz gemacht. Und ich habe auch, und das ist eines der spannendsten Sachen, die ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen kann für junge Leute, ich habe die Geschichte der NAJU, der Naturschutzjugend, also der Organisation, der Jugendorganisation des NABU geschrieben. Das finden Sie ein bisschen komplizierter im Netz, aber wenn Sie eingeben Naturschutzgeschichte, Nils Franke, NAJU, werden Sie das mit Sicherheit finden. Und das sind wahrscheinlich nur, ich weiß es schon gar nicht mehr, so maximal 20, 25 Seiten. Aber da können Sie sehr schön sehen, diesen Umbruch, den die Jugend in den Naturschutzverbänden, in dem Fall des NABU, durchgeführt haben. Eine Revolution, revolutionär. Und ich denke, mit dem Papier haben Sie bestimmt eine Stunde Freude an Naturschutzgeschichte.
Das verlinken wir sehr gerne als, und das wäre wirklich eine schöne Sommerlektüre oder Herbstlektüre, Winterlektüre, wann immer der Podcast gehört wird. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, Herr Franke, dass Sie uns heute die Zeit aus einer Bibliothek natürlich gegeben haben und ja, wollen hoffen, dass die Natur noch uns auf jeden Fall überlebt.
Da sind wir großer Hoffnung. Vielen Dank für das Interview.
Geschichte im Zeitraffer. Nils Franke hat uns mitgenommen auf einen spannenden Rundumschlag zum Naturschutz. Wir haben ganz grob die wesentlichen Entwicklungen nachgezeichnet und es stellte sich heraus, dass sich wandelnde Mindsets in der Beurteilung dessen, was wir als schützenswert erachten, ebenso eine Rolle spielen wie die Verbindung zu Natur und Gesetzgebung. Ein Learning ist vor allem, dass es die Power einer jungen Bewegung war, die alte weiße Männer aufgemischt hat und die für eine sehr hohe Wirkmächtigkeit und Wahrnehmung des Naturschutzes heute und mutmaßlich auch in Zukunft verantwortlich ist. In diesem Sinne gerne weiter Kraft und Energie im Einsatz für artenreichere Wiesen und Wälder. Wünscht uns allen Mo.